Ja, ihr Lieben, ich habe diese Predigt geschrieben, weggelegt und nach ein paar Tagen gedacht, das geht ja gar nicht. Wieder hervorgeholt, zwei Worte, einen Satz geändert, dachte, ja doch, eigentlich schon, wieder weggelegt und so ging das eigentlich die ganze Zeit. Bis mir heute Morgen klar geworden ist, komischerweise erst heute Morgen, weiß auch nicht, das ist ja eigentlich genau das Thema. Von daher, egal was ihr von der Predigt haltet hinterher, ich kann immer sagen, ihr habt ja recht. Es ist schon ziemlich anstrengend, sich mit dem Alten Testament zu beschäftigen, finde ich. Lang vergangene Zeiten, völlig andere Sprach- und Denkwelten, viel machtpolitischer Irrsinn, unendlich viel Gewalt. Angriffs- und Verteidigungskriege werden geführt. Alle haben namenloses Leid und Tod im Gepäck. Du sollst nicht töten, ein Gebot ohne Konsequenz. Von den netten Figuren aus der Kinderbibel bleibt nicht viel übrig. Im Resonanzraum der biblischen Geschichten vibrieren menschliche Erfahrungen aller Art. Dass Machtgier und Gottesglaube, Alleinherrscherei und Menschenliebe nicht gut zusammenpassen, ist ja so ein Menschheitsthema. Aber auch das Überleben im Angesicht großer Übermacht. Und die Erzähler der Geschichten schreiben meinen Gott in ihre Kriege, in ihre Gewaltgeschichten hinein. Alles verknüpft mit einem Gottesbild und Gottesvorstellungen, die unseren heutigen sehr, sehr fremd sind. Das ist schwer zu ertragen. Man muss schon tief hineinkriechen in die Texte, um etwas anderes zu sehen. Und aufpassen, dass man am Ende nicht mit leeren Händen dasteht. Damals im Alten Testament gab es auch schon das, was uns Menschen bis heute ausmacht. Die Suche nach dem Sinn hinter den Geschehnissen. Das Suchen Gottes in der Geschichte, in unserer Geschichte. Warum ist unser Reich untergegangen? Was hätten wir anders machen können? Hätten wir etwas anders machen können? Und dass das Handeln des Menschen immer ein Faktor ist, im Positiven als auch im Negativen. Gott befasst sich mit den ganz normalen Menschen, mit dem ganz normalen Leben, auch wenn das im Alten Testament ein ganz anderes ist als heute. Aber er lässt sich nie vereinnahmen, so sehr es die Menschen auch versuchen. Und genau da bin ich bei dem folgenden Text hängen geblieben und bei der Frage nach dem richtigen Handeln. Und heraus kommt ein Gefühl von Zerrissenheit. Im 1. Samuel ab Kapitel 4 finden wir eine Geschichte über Gläubige, Skeptiker, Hoffende, große Irrtümer und schlimmste Niederlagen. In ganz Israel hörte man auf das, was Samuel sagte. Die Israeliten führten Krieg gegen die Philister. Sie hatten ihr Lager bei Eben-Eser aufgeschlagen. Die Philister, das ihre bei Afek. Dann griffen die Philister an. Nach einem langen und erbitterten Kampf gewannen sie die Oberhand und besiegten Israel. Etwa 4000 Israeliten fielen auf dem Schlachtfeld. Als alle Überlebenden später wieder ins Lager zurückgekehrt waren, berieten sich die Sippenoberhäupter von Israel. Warum haben die Philister uns geschlagen? Warum hat der Herr es nicht verhindert? Und jetzt wird es interessant. Warum nicht ein bisschen nachhelfen? Warum sich Gott nicht verfügbar machen? Wir sind doch sein Volk, also hat er uns zu beschützen. Wir wissen doch, wie es zu laufen hat. Also nehmen wir ihn einfach mit in die Schlacht, dann kann er doch gar nicht mehr anders. Lasst uns die Bundeslade des Herrn zu uns ins Lager holen. Dann ist Gott selbst bei uns und verhilft uns sicher zum Sieg über unsere Feinde. So wurde die Bundeslade des Herrn, des allmächtigen Gottes, der über den Cheruben thront, von Silo nach Eben-Eser gebracht. Elis Söhne, die Priester Hophni und Pinhas, begleiteten sie. Die Philister hörten das Geschrei. Was ist da drüben los? Fragten sie einander. Was ist in die Hebräer gefahren? Als sie erfuhren, dass die Bundeslade des Herrn ins Lager gebracht worden ist, packte sie die Angst. Ihr Gott ist zu ihnen ins Lager gekommen, schrien sie. Sowas hat es bisher noch nie gegeben. Jetzt sind wir verloren. Denn wer kann uns noch retten vor diesem mächtigen Gott? Es ist derselbe, der damals in der Wüste die Ägypter mit schrecklichen Plagen vernichtete. Na also, läuft doch. Wir wissen, was richtig ist, was Gottes Wille ist. Jetzt kann es doch nur noch gut ausgehen. Doch dann spornten die Heerführer ihre Soldaten an. Auf, ihr Philister, seid Männer, zeigt ihnen, wer ihr seid. Kämpft wie die Löwen. Wenn wir verlieren, ist es um unsere Freiheit geschehen. Dann müssen wir den Hebräern dienen, so wie sie bisher uns dienen mussten. In der Schlacht kämpften die Philister verbissen. Und wieder schlugen sie ihre Feinde vernichtend. 30.000 Israeliten fielen, die übrigen flohen und verkrochen sich in ihren Häusern. Unter den Gefallenen waren auch Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis. Und die Bundeslade Gottes nahmen die Philister als Beute mit. Es war doch alles klar. Wir haben doch gemacht, was Gott will. Also, wir haben ihm gesagt, was sein Wille ist. Wir haben ordentlich geopfert und ihn vor uns hergetragen und für ihn gekämpft. Und er lässt uns allein. Ja, er verlässt uns sogar und geht mit den Fremden weg. Ich beneide schon mal Menschen, die genau wissen, was richtig ist, sogar was Gottes Wille ist, einfach und übersichtlich. Alles unter Kontrolle, sogar Gott selbst. Doch gibt es nur die eine, in Klammern, meine Wahrheit. Die anderen sind ja auch nicht ohne. Und wenn es ganz mies läuft, nehmen sie mir das Allerheiligste. Es gibt so viele Bereiche, wo, wenn wir uns ehrlich machen, nicht wissen, was richtig ist, es aber eigentlich dringend müssten. Wir sind zerrissen und uneindeutig. Und wenn wir auf das falsche Pferd setzen, kann das auch den Untergang bedeuten. Wie konnten sich die Israeliten denn so sicher sein? Geklappt hat es ja nicht. Sie sind sogar von ihrem eigenen Gott verlassen. Wie können wir uns irgendwie sicher sein? Und ich frage mich, wie mir da mein Glaube hilft. Ein Bereich, an den ich denke, der geht um all das, was wir mit dem Stichwort Klimawandel umschreiben. So viel ist klar, das Zeitfenster, etwas zu ändern, schließt sich. Dann werden wir mit voller Wucht die Kräfte der Natur ins Wanken geraten. Und es beginnt ein nicht enden wollender Kampf um unsere Lebensgrundlagen. Niemand reagiert so richtig. Und dann kleben sich ein paar Menschen auf Straßen fest. Hoffnungsvoll oder fatalistisch? Immer weitermachen wie in der gelesenen Geschichte, ohne Garantie auf Erfolg? Oder handeln aus Verzweiflung? Aber die Mittel werden eben immer drastischer, problematischer. Unrechtsbewusstsein auf der einen, gegen Sorge um die Zukunft auf der anderen Seite. Zugleich denke ich, ist es nicht völlig richtig, Kompromisse auszuhandeln und diese auch umzusetzen und das mit allen dem Staat zur Verfügung stehenden Mitteln? Und ich frage mich, wer hat recht? Mehr noch, was will Gott? Warum handelt er so? Oder eher noch, warum handelt er nicht? Welche Haltung entspricht am ehesten meinem Glauben? Und wo bleibe ich? Erkenntnis mündet ja nicht zwangsläufig im eigenen Handeln. Ich bin zerrissen. Für mich ist hier mein Glaube an Gott, den Schöpfer, angesprochen, dass er seine Schöpfung nicht fallen lässt, der Hoffnungslosigkeit entgegenwirken. Aber dafür muss ich es erstmal schaffen, selbst die Hoffnung zu behalten. Was ist mit dem, was zurzeit vielleicht jeden umtreibt? Krieg und Frieden. Krieg in Europa. Unvorstellbar, aber Realität. Und nun bleibt uns nichts anderes übrig, als die anderen und uns selbst zu schützen. Durch Waffen? Das ist die eine Seite in mir. Es gibt sie ja, die gut begründeten christlichen Stimmen, die die Waffenlieferungen an die Ukraine in Ordnung finden. Nicht nur wegen des Rechts auf Selbstverteidigung. Es ist ein Ausdruck von christlicher Verantwortung, wenn die Überfallenen und die Schwachen die Möglichkeit erhalten, selbst dafür zu sorgen, dass Recht und Frieden wiederhergestellt wird. Krieg führen gegen den Untergang. Doch vielleicht machen das die anderen, in Klammern die Philister ja auch. Vielleicht auch in dem Bewusstsein, dass ihr Gott es so will. Doch ist das alles wirklich alternativlos? In der jetzigen Zeit braucht es schon eine gehörige Portion Mut, um sich zu dem urchristlichen Prinzip der Feindesliebe zu bekennen. Feindesliebe hat noch nie bedeutet, einfach alles stillschweigend hinzunehmen. Es ist bei den glaubwürdigen Vertretern dieser Haltung immer damit verbunden, Unrecht beim Namen zu nennen und nach kreativen, gewaltfreien Wegen zu suchen, um aus der Spirale der Gewalt herauszukommen. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass aus Unwahrheit und Gewalt auf Dauer niemals etwas Gutes entstehen kann. So sagt es Gandhi. Mein Glaube an Jesus Christus ist ja angerührt. Die Engel haben bei seiner Geburt gesungen, Ehre sei Gott und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Der Jesus, der kompromisslos den Frieden gelebt hat, mit allen Konsequenzen. Nur ganz nette Geschichten oder Handlungsempfehlungen für jeden Einzelnen bis hin zu ganzen Staaten. Kann wirklich nur die Waffengewalt den Angreifer stoppen? Und wäre es nicht die Aufgabe von uns Christen, andere Wege zu suchen und zu benennen und mit Leben zu füllen? Und ich frage mich, wer hat Recht? Mehr noch, was will Gott? Warum handelt er so? Oder eher noch, warum handelt er nicht? Ich bin zerrissen. Und schließlich die Frage, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Was ist mit der Situation der Flüchtlinge in unserem Land, in Europa, weltweit? Für mich steht außer Frage, dass wir die Menschen bei uns aufnehmen müssen, die in ihrer Heimat aus politischen, religiösen oder anderen Gründen verfolgt werden. Aber ich habe große Sorge, dass die Aufnahmebereitschaft mehr und mehr abnimmt und sich in Richtung Unbilligkeit, ja handfester Ablehnung verändert. Die EU greift ja schon hart durch. Es kommt zu Pushbacks, gewaltsamen Rückführungen von Geflüchteten, obwohl sie schon europäischen Boden betreten haben und damit eigentlich alles Recht haben, Asyl zu beantragen. Verkaufen wir dort nicht unsere Seele? Die Menschenrechte ersaufen im Mittelmeer. Wie können wir der aufkommenden Ablehnung von Geflüchteten wirkungsvoll entgegentreten und in fairen Verfahren den Menschen in bedrohter Lage beistehen und dabei zugleich realistisch einschätzen, wie wir dauerhaft helfen können? Schaffen wir es, die Lasten der Aufnahmen gerechter zu verteilen? Oder ist es eh schon keine gemeinsame Sache mehr? Alle Grenzen auf ist keine Option, alle Grenzen zu noch weniger. Auf europäische Lösungen warten, können wir uns das leisten? Oder müssen wir uns nicht genau das vornehmen? Und ich frage mich wieder, wer hat Recht? Mehr noch, was will Gott? Warum handelt er so? Oder eher noch, warum handelt er nicht? Hier ist mein Glaube an Gottes Geist, dem Geist der Gerechtigkeit und der Versöhnung angesprochen. Oder besser angefragt, ich bin zerrissen. In den Fragen von Schöpfungsverantwortung, von Krieg und Frieden und des Umgangs mit den Mitmenschen, in all diesen Fragen bin ich immer wieder unsicher, zerrissen, unklar. Kaum habe ich eine Lösung in der Hand, tun sich neue Probleme auf. Wie mit der Zerrissenheit umgehen? Schließlich ist in all diesen Fragen mein Glaube an Gott zutiefst berührt. Nicht nur in der Sache, auch mit jeder Faser meines Glaubens bin ich zerrissen. Und von ganz hinten taucht er dann immer mal wieder auf. Ein Gedanke, gut weggepackt, denn er ist viel zu unangenehm. Im Alten Testament zieht er sich allerdings wie ein roter Faden durch und läuft auch ins Neue Testament hinein. In unserem Text ist er auch ein Thema. Dieser Gedanke an ein Gericht. Heutzutage würden wir vielleicht eher von Verantwortung reden. Aber Gott wird es zu bunt und er handelt. Hier, indem er fortgeht mit den Philistern. Im Alten Testament folgt die Strafe oft auf dem Fuße, wird aber auch schon mal gern in die nächsten Generationen verschoben, aber sie bleibt immer im Diesseits. Das mit dem Jenseits kommt erst später hinzu. Haben wir es denn nicht genauso verdient? Wenn der Gedanke kommt, nein, wenn man die Erfahrung macht, dass irgendwann Schluss ist, dass die Welt sterben wird, dass wir alle sterben müssen. Und dann, ja dann, dazu gehört aus christlicher Sicht das Bild, vor dem Schöpfer zu stehen. Und dann sieht man sich ja vielleicht auch wieder. Aber auch die, die ich gar nicht sehen will. Ja, der liebe Gott sieht alles. Beruhigung und Drohung zugleich. Abgerechnet wird zum Schluss. In dieser Welt wird ganz konkret anlassbezogen abgerechnet. Mit Schuld, Unschuld, Zeugen, Staatsanwaltschaft, Strafverteidigung und natürlich dem Richter oder der Richterin. Menschliche Rechtsprechung. Und Gericht Gottes? Erst später oder auch schon in dieser Welt? Wir suchen Gott in der Geschichte. Das eint uns dann wieder mit den Menschen vor über 3000 Jahren. In der Weltgeschichte als auch in unserer eigenen Geschichte. Die Philister schlugen die Israeliten vernichtend und nahmen ihnen auch noch ihr Heiligstes, die Bundeslade. Und Gott hat es nicht verhindert. Gott setzt für uns nicht den Weltenlauf aus. Das heißt, wir müssen für das, was wir machen, auch gerade stehen. Die Konsequenzen tragen, statt verwundert um Heilung flehen. Und das passiert nicht nur individuell, sondern auch kollektiv, sogar generationsübergreifend. Noch so eine Parallele zu den alten Texten. Gericht also auch als große Ungerechtigkeit, wenn man es subjektiv und individuell betrachtet. Im Alten Testament, eigentlich in der ganzen Menschheitsgeschichte, muss auch immer das Volk für das bezahlen, was die Könige angerichtet haben, auch wenn es nichts dafür kann. Wir müssen mit dem leben, was unsere Vorfahren geschaffen, unsere Oberen entschieden, aber auch zerstört haben. Die Konsequenzen tragen für etwas, für das wir nichts können. Unsere Kinder und Enkel müssen versuchen, das zu reparieren, von dem wir nicht in der Lage waren, es zu verhindern, obwohl sie nichts dafür können. Kinder haften für ihre Eltern und es werden viele auf der Strecke bleiben. Und dann Abrechnung nach dem Tod. Früher war diese Vorstellung ganz selbstverständlich und natürlich, wie sollte es anders sein, mit Angst verbunden. Heute redet man ja nicht mehr so darüber, ich auch nicht. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, so schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Also abgerechnet wird zum Schluss. Und das klingt nicht nach Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Auch nicht nach, alles nicht ganz so schlimm, nochmal ein Auge zudrücken. Und schon gar nicht nach Menscheln. Ohne Gericht keine Gerechtigkeit. Aber wir kennen eben nur unsere menschlichen Begriffe von Gerechtigkeit. Was Gott letztlich darunter versteht, können wir nur abwarten. Aber Gericht heißt, es ist eben nicht egal, was ich wie wem angetan habe oder eben nicht. Mann und Frau können nicht machen, was Mann und Frau will. Gott sei Dank. Mal vorausgesetzt, die Bösen sind nicht immer die anderen, sondern potenziell auch ich und du. Und am Ende vor dem Schöpfer stehen, ich weiß nicht, wie das aussehen kann. Nur ich glaube, Jesus Christus auf dem Richterstuhl sieht alles Böse, aber er liebt so viel tiefer, als ich mir das vorstellen kann. Wie sonst könnte man denn immer weitermachen? Die Konsequenz daraus ist, es ist eben der entscheidende Unterschied, ob ich aus Angst vor Strafe handle oder als Antwort auf Liebe. Und daraus resultiert Hoffnung. Nicht in dem Sinne, dass alles gut wird, sondern in der Gewissheit, entsprechend dem Sinn zu handeln, den ich gefunden habe. In der Hoffnung, dass es ein kleines Stückchen vom Willen Gottes ist. Auf der Straße festkleben oder um Kompromisse ringen. Vielleicht bleibt uns nur die Aufgabe, die verschiedenen, sich widersprechenden Positionen ins Gespräch zu bringen, zu hören und nach gemeinsamen Zielen zu suchen und alles irgendwie vor Gott zu bringen und die Hoffnung zu behalten. Zur Hoffnung gibt es doch keine vernünftige Alternative. Für einen Optimisten ist das Glas halb voll. Der hoffende Mensch aber fragt sich außerdem, was kann ich tun, damit das Glas randvoll wird? Ein Mensch, der hofft, hat den Willen, dass etwas gut wird. Und er sucht aktiv nach Wegen, damit es auch so kommt. Was für eine wichtige Kraft darin steckt. Es wäre demnach absolut unvernünftig, nicht zu hoffen angesichts der vielen Krisen in der Welt. Und zu beten. Fürbitte. Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, beten ist nicht bitten, es ist ein Sehnen der Seele. Wenn ich bete, dann gebe ich nicht meine Verantwortung ab. Es führt mich nur noch mehr zum Mitleiden hin. Für mich ist das eine große Entlastung. Gott ist nicht in einem kalten, fernen Jenseits zu finden. Er zeigt sich hier, mitten in den Verlegenheiten und in der Zerrissenheit meines ganz normalen Alltags. Christen glauben, dass Gott sich in den Leiden von Jesus aus Nazareth verborgen und gezeigt hat. Das macht es mir möglich, ihm meine Zerrissenheit hinzuhalten und auszuharren, bis ein Weg sich findet. Wir können uns nicht sicher sein, was richtig ist, was Gott will. Und wir haben keine Bundeslade, mit der wir in die Schlacht ziehen können. Und selbst wenn, wir können uns nicht sicher sein, dass sie uns nicht doch genommen würde. Aber Gott möge uns die Geduld schenken, die wir brauchen, bis sich ein Weg zeigt, den wir gehen können. Übrigens, wenn man die Geschichte weiterliest, dann geht es noch richtig rund, inklusive einem Kampf der Götter. Denn Gott will dort nicht bleiben, wohin er gebracht wurde. Er möchte wieder zurück, um bei seinem Volk zu sein. Und dieses Wesen Gottes zieht sich auch durch die gesamte Geschichte. Und das macht er den anderen Göttern unmissverständlich klar. Und das ist doch dann wieder der Riss, durch den das Licht hindurch scheint. Amen.